Inklusiver Leben, ein Podcast der Projektgruppe Inklusion Eppelheim. Die Projektgruppe Inklusion Eppelheim ist eine rein ehrenamtliche, von der Stadt Eppelheim unterstützte Aktionsgruppe. Wir streben die uneingeschränkte Teilhabe von Menschen mit Einschränkungen oder Behinderungen in allen Lebensbereichen an. Mehr über uns auch unter www.eppelheim.de, Familie, Kultur, Inklusion. Mein Name ist Siegfried Köhler. Ich begrüße Sie zur Folge 5. Er ist studierter Jurist und Geschäftsführer eines erfolgreichen Unternehmens in der Immobilienbranche, der Heidelberger Epple Holding GmbH, aber auch Aufsichtsratsmitglied der Lebenshilfe Heidelberg. Hallo und herzlich willkommen, Andreas Epple.
Hallo, Herr Köhler. Freue mich, dass ich hier sein darf.
Schönen Dank. Freude ist ganz meinerseits, vielmehr unsererseits. Herr Epple, ich möchte einsteigen mit einer Frage, bei der eine kleine Irritation meinerseits vorausging. Natürlich habe ich mich gefragt, Mensch, wird er Zeit haben, als Holdingchef doch schon viel beschäftigt, viel gefragt. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich muss ich mir nicht so sehr Gedanken machen, sein Arbeitstag oder sein Tag scheint ja sowieso 36 Stunden zu haben.
Ja, hat er nicht. Also mein Tag hat 24 Stunden, wie bei den meisten anderen Menschen auch. Und ich glaube, es kommt schon darauf an, zu überlegen, wie man seine Zeit sinnvoll verbringt. Und dass ich jetzt hier sein darf, freut mich sehr, bedanke ich mich noch einmal dafür. Und es ist für mich absolut sinnvolle Zeit, die wir hier jetzt miteinander verbringen.
Dankeschön. Ich habe eine ganz banale Überlegung gehabt, als ich diese erste Frage mir so ausgedacht habe. Ich habe nämlich auf Ihrer Visitenkarte gelesen, Herr Epple, dass Sie sowohl Rechtsanwalt als auch Geschäftsführer sind. Und dann habe ich mir gedacht, wie kriegt man das an einem Tag eigentlich zusammen? Wie muss man sich das vorstellen? Wie machen Sie denn das?
Ja gut, es sind ja zwei unterschiedliche Bereiche. Rechtsanwalt ist letztlich eine Ausbildung. Eben zum Juristen und Geschäftsführer ist eine Funktion. Und wenn man denn schon Geschäftsführer ist, dann ist es auch gut, wenn man vorher was gelernt hat.
Hört sich nachvollziehbar an, gar keine Frage. Wenn wir schon dabei sind, Geschäftsführer, Holding, zuvor was gelernt hat, können Sie uns zunächst mal ein paar Stichworte Entschuldigung, zu Ihrem Unternehmen, vielleicht sogar zu Ihrem Geschäftsmodell sagen, Herr Epple?
Ja, gerne. Also die Epple Unternehmensgruppe habe ich vor jetzt fast 40 Jahren gegründet hier in Heidelberg und wir haben heute zwischen 60 und 70 Mitarbeitern und bewegen uns in einem Radius von ungefähr 100 Kilometer um Heidelberg, haben also seit diesem Jahr eine Niederlassung in Stuttgart und unser südlichstes Projekt liegt in Baden-Baden und dann die ganze Rheinschiene hoch bis Rhein-Main, wo wir in Mainz an einem stadtnahen Unternehmen beteiligt sind. Und wir beschäftigen uns als Bauträger, Projektentwickler ganz überwiegend mit Neubauprojekten, die wiederum ganz überwiegend mit Wohnen zu tun haben. Da ist manchmal auch Gewerbe dabei, Büros, Läden oder auch mal ein Kindergarten, aber 85% unserer Tätigkeit haben mit Wohnen zu tun. Und da bietet ja der Neubau den Vorteil, dass man diese Wohnumgebung komplett neu erfindet. Ja. Und da versuchen wir eben Orte zu schaffen, Wohnorte zu schaffen, die nicht beliebig sind, sondern die eine eigene Identität haben.
Da muss ich natürlich nachfragen, nicht beliebig, wo kommt diese Nichtbeliebigkeit vielleicht in Stichworten zum Ausdruck?
Ja, also wir glauben, dass es wichtig ist, dass die Menschen sich mit ihrem Wohnort identifizieren können. Wir sprechen davon, dass dieser Wohnort möglichst eine Seele haben soll. Und nicht beliebig könnte man auch übersetzen mit unverwechselbar. Das hat also immer etwas auch mit der Umgebung zu tun. Und wir haben es geschafft, das zu erreichen, was wir erreichen wollen. Wenn am Ende die Leute, die da wohnen, sagen oder vermitteln, dass sie stolz sind, gerade da zu wohnen. Und in Heidelberg könnte man als Beispiel heranführen, das Quartier am Turm, was ja eine industrielle Vergangenheit hat, also eine innerstädtische Konversionsfläche war. Und heute sagen die Menschen ganz selbstverständlich, ich wohne im Quartier am Turm. Und es gibt, wenn da irgendwas frei wird, Wartelisten, wer das dann kaufen oder mieten darf. Und insofern ist es da aus unserer Sicht gut gelungen.
Also Ziel erreicht bei diesem Projekt?
Ja, also dieses Hauptziel sicher. Dieses Hauptziel haben wir sicher erreicht, dass es heute ein unverwechselbarer Ort in Heidelberg ist, an dem etwa 2000 Menschen wohnen. Und es ist eben eine eigene Nachbarschaft, die sich auch differenziert von ihrer Umgebung. Und man sieht es auch daran, dass in den Wertetabellen, die es da gibt, jetzt zum Beispiel von der Stadt Heidelberg, vom Gutachterausschuss, aber auch von der Zeitschrift Kapital, die solche die Grundstückswerte geografisch in Form von Karten erfassen, publizieren. Da ist dieses Quartier am Turm eine eigene Lage, das heißt, sie differenziert sich auch wertmäßig inzwischen von der Umgebung. Und das ist ja eigentlich das, was wir wollen. Wir wollen die vorhandene Umgebung durch das, was wir tun, durch die Bebauung besser machen, als sie vorher war.
Jüngste Projekte, Herr Epple, ich weiß von Schwetzingen, ist nicht zu übersehen, wenn man da Richtung Thumarkt fährt oder dann Richtung Grandnau, sage ich jetzt mal so, sehr eindrucksvoll. Vielleicht auch, kommen wir nachher drüber zu sprechen, Eppelheim, sind das die neuesten Geschichten, an denen Sie dran sind, wo Sie entwickeln?
Ja, also diese Entwicklungen gehen ja immer oder häufig über sehr viele Jahre. Also so ein Projekt wie Schwetzingen hat eine Gesamtlaufzeit von vielleicht 15 Jahren. Beim Quartier am Turm war es ähnlich gewesen. Und insofern haben wir parallel immer sehr viele Projekte in der Bearbeitung. Die jetzt in Realisierungsnähe sind hier in der Region, da wäre außer Schwetzingen und Eppelheim noch das Hospital zu nennen, wo wir auch jetzt in Kürze in den Verkauf starten wollen.
Auf Ihrer Homepage, Herr Epple, ist zu lesen, dass Sie den Anspruch haben, über die Ihnen anvertraute Projekte hinaus Verantwortung zu übernehmen und deshalb ausgewählte kulturelle und soziale Institutionen unterstützen, aber auch selbst Projekte in diesem Bereich initiieren. Zunächst mal, ehrlich gesagt, erwartet man sowas nicht gerade von einem Immobilienentwickler. Welche Philosophie, welcher Impuls steht da dahinter? Und dann, wenn ich das vorweg noch fragen darf, können Sie uns praktische Beispiele für dieses Engagement geben?
Ja, also ich muss vielleicht einschränkend dazu sagen, dass dieses kulturelle oder soziale Engagement jetzt, dass wir das nicht als Add-on verstehen zu dem, was wir sonst tun, sondern wir glauben, dass die Beschäftigung mit Wohnen oder die Generierung neuen Wohnraums eine kulturelle und soziale Tätigkeit ist. Und so verstehen wir das auch. Und insofern sind wir mit unserer Haupttätigkeit kulturell und sozial tätig. Und es ist dann absolut sinnvoll, diese Dimensionen mitzudenken und dann möglicherweise im Zusammenhang mit den Projekten zusätzliche Dinge zu machen, die diesen kulturellen, sozialen Aspekt abrunden. Also zum Beispiel haben wir uns bei dem Quartier am Turm in Heidelberg damit beschäftigt, Verbindungslinien zu suchen zwischen Architektur, Landschaftsarchitektur und klassischer italienischer Musik. Sehr ungewöhnlicher künstlerischer Ansatz, der dann auch später vielfach ausgezeichnet wurde.
Darf ich zwischenfragen? Können Sie uns das näher erklären?
Ja, kann ich. Oder jetzt in Schwetzingen ist es das Thema eher gestalterische Kunst, dass wir mit Künstlern zusammenarbeiten, die die Transformation dieses Ortes von einem aufgelassenen Industrieareal zu einem großen neuen Stadtviertel Schwetzingens, die diese Transformation künstlerisch begleiten, kommunizieren und umsetzen und natürlich auch damit spielen. Und das in einer Weise, dass man es jetzt wahrnimmt und dass es hinterher auch irgendwo sichtbar bleibt. Die musikalische Idee im Quartier am Turm hat so funktioniert, dass wir Musiker hatten, die für jedes der 8 Baufelder, die wir dort bearbeitet haben, ganz bestimmte Musikstücke klassischer italienischer Musik ausgesucht haben. Und dann haben sie die Architektur dieser Musikstücke analysiert. Also Musik hat auch Architektur und es gibt auch ganz viele Begriffe, die man sowohl in der Architektur als auch in der Musik verwenden kann. Also denken wir an Takt, denken wir an Spannung, denken wir an Rhythmus, an Wechsel sozusagen in der Höhe. Also es gibt ganz viele Gemeinsamkeiten und diese Architektur der vorgefundenen Musik wurde dann den Architekten erklärt und die Architekten haben dann versucht, ob sie sich durch diese musikalischen Gedanken sozusagen inspirieren lassen konnten und dann versuchen konnten, Aspekte dieser musikalischen Architektur in die Architektur dieses Baufelds zu übersetzen. Das war also eigentlich ein Kreativprozess und als Ergebnis kann man festhalten, dass man am Ende dann nichts sieht, wenn dann zum Beispiel ein Pflanzbeet nach der Ouvertüre von Figaros Hochzeit gestaltet ist, dann, und man läuft an dem Beet vorbei, dann kann man die Musik nicht mit den Augen ablesen. Man merkt aber, dass das Beet sehr ungewöhnlich ist und es wäre ohne diesen Ansatz sicher nicht so entstanden.
Das hört sich sehr spannend, interessant an. Da wird ja, glaube ich, auch auf Traditionen zurückgegriffen, Bauen, Architektur, Musik. Vom Verständnis her ist es mir klar geworden, was mich aber schon noch interessiert. Der Impuls, woher kommt der? Wie kommt man auf die Idee, Kompositionsmusikstrukturen zu hören, vor sich zu haben, zu sagen, so, das wird jetzt ein Auftrag für Architekten, nach diesen Strukturen ein Gebäude, ein späteres Zusammenleben zu komponieren. Ist das eine Geschichte, die ganz persönlich mit Ihnen zu tun hat, Herr Eble?
Also in dem konkreten Fall schon, weil ich die Person war, die sich das ausgedacht hat. Aber ich glaube schon, dass wir es einfach in dem größeren Zusammenhang sehen. Es geht um diesen kulturell-sozialen Zusammenhang und musikalisch formuliert, kann ich diesen Zusammenhang auf ganz vielen Instrumenten spielen. Also ich habe nicht nur eine Klaviatur, sondern ich habe ganz viele Instrumente, in denen das möglich ist. Und das überlegen wir uns jedes Mal neu. Und es geht aber immer um den kulturellen, sozialen Zusammenhang, den wir zum einen vorfinden, in der Umgebung, in der Nachbarschaft, in der Stadtgesellschaft, in der wir uns bewegen. Und den wir mit dem, was wir tun, verändern und auch neu gestalten. Und das ist letztlich auch das, was uns motiviert. Also ich glaube, dass ein gutes Unternehmen in dem, was es tut, einen Sinn suchen und finden sollte. Und damit hat eben dieser Ansatz zu tun. Und dann ist es eben auch folgerichtig, dass man dieses Bemühen um den kulturellen und sozialen Zusammenhang, ich sage mal, arrondiert durch einzelne Impulse, die man dann setzt und die man dann als Sponsoring bezeichnen kann, die aber nicht beliebig sind, sondern die eigentlich immer mit dem Projekt und der zugrunde liegenden Konzeption zu tun haben.
Das heißt, Sie sehen sich auch ein gutes Stück weit als Kulturschaffender. Habe ich das richtig rausgehört und verstanden?
Ja, weiß ich jetzt
Bisschen zu
nicht,
weit
ob ich mir
gegriffen.
diesen großen Schuh anziehen möchte. Kulturschaffender.
Lebenskultur.
Ich glaube, dass es ganz viele unterschiedliche Kulturen gibt, sowohl jetzt auf der Ebene der Projekte als auch auf den vielen Ebenen des Miteinanders im Unternehmen, wie so ein Unternehmen in die Stadtgesellschaft hineinwirkt, mit den Partnern, mit der öffentlichen Hand. Und insofern sind wir uns oder bin ich mir bewusst, dass ich mich immer in Kulturen bewege. Und deshalb würde ich sagen, ich bin kein Kulturschaffender, sondern ich bin einer in Kulturen Schaffender.
In Kulturen schaffen. Ja, danke schön. Herr Epple, mit einem Grund, Sie zu diesem Podcast einzuladen, war Ihr Statement, um nicht zu sagen, salopp formuliert, flammender Appell bei einem Lokaltermin, bei dem ich zugegen war, bei dem Sie für Wohnungsangebote für Menschen mit Behinderung und zwar nicht im klassischen Heim, sondern in neuen Wohnformen, die Wohngemeinschaften, und zwar möglichst mitten in der Mitte, möglichst in belebten Quartieren mit guter Infrastruktur plädierten. Ist das ganz allgemein gefragt ein besonderes Anliegen für Sie, gerade für Menschen mit Behinderung, mit Einschränkung, gerade auch vor dem Hintergrund, was Sie eben entwickelt haben als Impulse, als Ideen, gerade an diesen, ich nenne es mal Personenkreis oder an diese Leute, Menschen mit Einschränkungen, zu denken?
Also ich möchte die Frage ein bisschen in einen größeren Zusammenhang stellen.
Gern.
Wir beschäftigen uns ja, wie gesagt, mit neuem Wohnraum. Und dieser neue Wohnraum ist vielleicht besonders in Deutschland exklusiv, in dem Sinne, dass er eben sehr teuer ist. Das hat auch mit vielen Normen zu tun und wie wir das organisieren. Und der größere soziale Zusammenhang, also die Stadt, läuft schon Gefahr durch diese Entwicklung, die ich auch nicht am Ende sehe. Also die ganzen CO2-Maßnahmen gehen nicht umsonst. Eine einfache Gasheizung ist von den Erstinvestitionskosten günstiger als eine Wärmepumpe. Also das wird immer weiter noch teurer. Und das führt zu einer großen Gefahr der sozialen Segregation, dass also die attraktiven Standorte, zu denen ich vor allem die Innenstädte auch rechne, die Innenstädte in prosperierenden Räumen, wie jetzt zum Beispiel hier die Metropolregion Rhein-Neckar mit Heidelberg, mit Mannheim und mit Eppelheim.
Natürlich mit Eppelheim.
Auch jetzt durch die höheren Mobilitätskosten, durch das Infrastrukturgefälle zwischen Zentren und dem Land, sind einfach diese innerstädtischen Wohnorte überproportional attraktiv und damit auch überproportional teuer. Und dann muss man aufpassen, dass nicht nur da eine relativ einheitliche Sorte von Menschen wohnt, nämlich die, die das ohne weiteres bezahlen können. Ich bin überzeugt davon, dass durch so eine Homogenisierung der Bevölkerung die Städte in Wirklichkeit ärmer werden und dass wir bei einem Quartier, aber auch in der Stadt darauf achten müssen, dass es ganz unterschiedliche, ich sag mal, Lebensentwürfe gibt. Da ist auch die Verkürzung auf viel Geld, wenig Geld, die falsche. Oder
Wird dieser Fragestellung nicht gerecht,
zu
Entschuldigung.
eindimensional, ja,
Ja.
nicht falsch, sondern zu eindimensional. Es geht generell um Lebensentwürfe. Es geht um junge Menschen, um alte Menschen. Es geht um Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen. Und eine Lebenssituation ist natürlich auch, dass es Menschen mit Einschränkungen gibt. Der Begriff Behinderung ist jetzt nicht unproblematisch. Ich sage mal, besondere Menschen, die
auch nicht ganz unproblematisch,
ja, aber da können wir uns drauf einigen. Wir können überlegen, ob wir noch einen unproblematischen Begriff finden, aber Sie wissen, was ich meine. Und diese Menschen gehören für mich in die Mitte der Gesellschaft, in die Mitte der Städte. Und zwar jetzt nicht nur aus dem sozialen Aspekt, so als Gutmensch-Ansatz, sondern weil ich glaube, dass diese Menschen der Gesellschaft durch ihr Anderssein, durch ihr Besonderssein auch viel geben können, dass sie die Gesellschaft dadurch bereichern können und dass sie ein Quartier, ein Projekt, wenn sie dort eben wohnen, zu einem besseren Projekt machen können. Und das ist der tiefere Grund.
Ja, da sprengen Sie natürlich Überlegungen an, die in der Anführungszeichen mitgesprochen Behindertenszene oder auch in solchen Projektgruppen wie unserer kleinen Projekte in Eppelheim schon noch ein Stück weit aus dem Herzen sprechen. Das ist so im Grunde das Anliegen, aber vielleicht schon noch ein Gedanke. Sie haben das eben so entwickelt, mittig in den Städten, in Quartieren gut zu leben, Lebensentwürfe entfalten zu können, vielfältige Lebensentwürfe entfalten zu können, ist das eine. Das andere ist die Entwicklung, oder es gibt da geradezu eine Tradition, dass Menschen mit Einschränkungen, mit Behinderungen, und je ausgeprägter die Behinderung ist, also ausgeprägter auch im Sinne von, so gedacht, von Menschen ohne Behinderung, umso mehr lebten sie eigentlich nicht in den Quartieren, in den Städten, in der Mitte, sondern ausgelagert in Heimen, ganz früher ganz großen Heimen, jetzt ein bisschen mit weniger Plätzen, aber immer noch in Heimen, und zwar unabhängig von der Kostenfrage. Ja. Es war eine Vorstellung, es galt als gute, als richtige Vorstellung für Menschen mit Behinderung, so ist meine Sichtweise, eigentlich gut gemeinte Sonderwelten zu schaffen. Also Leben im Heim, mit entsprechender Unterstützung, in der Sonderschule, in der Sondereinrichtung, in der Sonderarbeitsstelle und. Wir merken aber, dass wir eigentlich gar keine Sonderwelten brauchen oder wollen, dass es eigentlich viel schöner, attraktiver wäre für uns als Zivilgesellschaft, wenn wir Vielfalt leben könnten, und dazu gehört eigentlich auch Wohnen. Also so die Mittelfrage, die Kostenfrage stand da, glaube ich, gar nicht so sehr im Vordergrund. Aber klar, wenn es jetzt darum geht, wo wohnt man, wie lebt man, auch als Mensch mit Behinderung, hat es natürlich nochmal eine stärkere Bedeutung gewonnen. Aber vielleicht kann ich da einen Schwenk machen zu unserer Situation hier in Eppelheimer Epple. Jetzt ist ein Eppelheimer Ortskern, genauer gesagt an der Heinrich-Schwegler-Straße, ein Neubauprojekt geplant. Es ist ein Projekt Ihres Hauses, vorhin auch schon von Ihnen angesprochen. Vorgesehen ist dabei auch eine kleine, inklusiv orientierte, ambulant betreute Wohngemeinschaft, so der ein bisschen sperrige, auch formale Begriff, wenn man so in die Trägerlandschaft reinguckt, betreute Wohngemeinschaft für junge Menschen mit Behinderung, mit hohem Unterstützungsbedarf. Das ist ja so der Begriff. Gemeint sind die Menschen mit Einschränkungen, früher hat man gesagt, schwer mehrfach behindert. Für junge Menschen mit diesen Einschränkungen, Eppelheim. Was macht gerade dieses Vorhaben für Sie so interessant?
Also ich würde gerne an dem ersten Gedanken anknüpfen, Herr Köhler, den Sie geäußert haben, und den noch ein bisschen größeren Zusammenhang stellen. Es gibt im Städtebau die sogenannte Charta von Athen. Das ist diese städtebauliche Idee, dass man die Funktionen trennt. Dass es also Orte gibt, an denen gewohnt wird, Orte gibt, an denen gearbeitet wird, und dazwischen ganz große Autobahnen, wo man problemlos vom einen zum anderen Ort kommt. Und das steht dann zum Beispiel Pate für Stadtteile wie den Emmertsgrund. Und diese Funktion.
Entschuldigung, wenn ich dazwischen sprechen darf. Ich habe vorhin rausgehört, Sie kommen aus Heilbronn. Ja. Ich glaube, auch da hatten wir das. Ne? Dicke, breite Straßen mitten durch den Ort. Ich komme ursprünglich aus der Pforzheimer Gegend. Auch da hatten wir so eine Geschichte.
Genau, die autogerechte Stadt. Ja.
Die autogerechte Stadt als Stichwort. Entschuldigung.
Ja, genau. Und man könnte, also das hat natürlich in der Historie der Stadtplanung vielfältige Gründe und Begründungen. Aber man könnte auch sagen, könnte das auch in den Zusammenhang stellen dass wir viele Dinge, die früher ganz normal zum Leben gehört haben, zum Beispiel eben auch das Thema Tod, was ja immer dann am Ende einer Erkrankung steht, und es gibt ja auch viele Behinderungen, die einfach durch Krankheit kommen. Das hat man ausgelagert,
Ja, verdrängt.
verdrängt, in bestimmte Einheiten gedrängt. Und genauso ist es eben mit behinderten Menschen, ist es mit den vielfachen Heimen, die es gibt. Und damit waren diese Erscheinungen irgendwo, sage ich mal, aus dem normalen Leben herausgenommen, und das normale Leben konnte dann in Anführungsstriche ungestört ablaufen, so die Idee. Inzwischen ist man sich beim Städtebau, oder schon lange ist man sich, schon viele Jahre ist man sich einig, dass das das falsche Ideal war, sondern dass die bessere Vision eigentlich die der sogenannten klassischen europäischen Stadt ist. Das ist Vorbild die italienische Stadt der Renaissance, wo ganz vielfältige Mischungen, ganz unterschiedliche Menschen, auch sehr dicht miteinander leben. Und dieser Paradigmenwechsel, der findet jetzt auch in dem sozialen Bereich statt, und leider nur zum Teil aus der Erkenntnis heraus, dass dieser trennende Gedanke nicht der richtige war, sondern jetzt diese ganze Ambulantisierung, die hat natürlich schon viel mit finanziellen Themen zu tun, auch mit den Kosten, die sich durch unsere demografische Entwicklung abzeichnen. Und aber insofern ist es, wie Sie sagen, dass es nicht gut ist, wenn diese Funktionen so getrennt sind. Das ist eine ganz allgemeine Erkenntnis. Und dann ist es eben konsequent bei Neubauprojekten, wo man das gestalten kann. Es gibt ja dann schon, jetzt keine erheblichen, aber doch gewisse Anforderungen an spezielle Grundrissgestaltung. Und es geht auch im Altbau, aber im Neubau ist es natürlich viel einfacher, wenn man das von vornherein überlegt. Und deshalb sind solche Wohnformen notwendig in Neubauten, wenn man da die Situation insgesamt verbessern will. Und wenn dann, und das ist jetzt die Begründung für Eppelheim, wenn man dann das große Glück hat, was ja naturgemäß ziemlich selten ist in Deutschland, wenn man dann das große Glück hat, dass man tatsächlich mal ein Grundstück wirklich in der Stadtmitte hat, ja, dann ist das eigentlich ein Standort, der nach sowas direkt streit. Weil die Menschen, über die wir da sprechen, sind natürlich überproportional darauf angelegt gewesen, fußläufig die für sie interessanten Punkte zu erreichen. Und das geht natürlich nirgends besser als in der Innenstadt.
Ja, da kann ich Ihnen nur zustimmen. Wobei eine Bemerkung möchte ich machen. Dieser Paradigmenwechsel, was das Wohnen, die Vorstellung von Wohnen in der Stadt ja nicht nur mit städtebaulichen Veränderungen, Paradigmenwechsel einhergeht, sondern auch die Betroffenen, deren Angehörige, ganze Verbände, Organisationen, bis hin dann zur verabschiedeten Behindertenrechtskonvention, immerhin 2008, 2009, Selbsthilfeverbände, für die es doch schon seit längerer Zeit, jetzt ein gutes Jahrzehnt und mehr, wichtig geworden ist, immer wieder darauf hinzudeuten, zu sagen, das ist jetzt nicht nur, wir haben nicht nur erkannt, Menschen mit Behinderung gehören mitten rein, sondern es gibt da auch regelrechte Ansprüche, auch Rechtsansprüche, ist ein bisschen umstritten, inwieweit das dann auch realisiert werden muss. Aber gemeinsam zu leben, gemeinsam groß zu werden, Menschen mit und ohne Einschränkungen, auch darüber hinaus Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, Vielfaltsformen, geht eigentlich nur, wenn wir auch Wohnformen finden, die jenseits von diesen bisherigen Sonderwelten stattfinden, einfach mittendrin sind, eben auch mit diesen entsprechenden guten und schnellen Anbindungen, sodass man als ja, so dass es normal wird, dass zum Nachbar halt auch ein Mensch mit Einschränkung, mit Behinderung gehört. Und dann entdeckt man ja auch immer wieder, es gibt ja auch ganz wunderbare Studien, hat man da erstmal Projekte realisiert, dann wird auch so manches, was als Behinderung definiert wurde, im Grunde zur abbaubaren Barriere von außen. Ja? Also auch das Wohnen oder gerade das Wohnen kann eine ganz große Rolle dabei spielen, dass man gar nicht mehr so sehr von Behinderung sprechen muss, sondern dann das Ganze eine Frage der Assistenz wird, der Gestaltung überhaupt. Würden Sie da mitgehen bei diesen Überlegungen?
Ja, vielleicht ein Gedanke noch dazu. Warum hat man diese Themen weggeschoben aus der Mitte der Gesellschaft? Weil man gedacht hat, es stört. Und solche Themen wie Krankheit, Behinderung, aber vielleicht auch schwierige Lebenssituationen oder am Ende der Tod, die stören nicht wirklich beim Leben, sondern die sind Teil des Lebens. Und deshalb ist nach meinem Verständnis ein Leben, das ohne diese Themen stattfindet, eigentlich so eine ein bisschen keimfreie Fake-Veranstaltung, die aber mit dem wirklichen Leben nichts zu tun hat. Und ich bin mir ganz sicher, dass jeder Mensch, der sich damit auseinandersetzt, weil es ja auch was mit ihm selbst zu tun hat am Ende des Tages, reicher wird und reifer wird, wenn er die Gelegenheit dazu hat. Und deshalb ist es so, dass durch das Zurückholen dieser Themen in die Gesellschaft, in Wohnprojekte, in Wohnquartiere und in die Stadt profitieren nicht nur die Menschen, die vorher ausgeschlossen waren, die logisch am meisten, aber es profitieren auch alle anderen.
Eigentlich sprechen wir über Lebensphilosophien,
ja.
Vorstellungen vom Leben, von vielleicht auch vom guten Leben
ja, genau.
für alle.
Genau.
Da möchte ich jetzt eine Kurve doch nochmal kriegen. Zu Ihnen als Unternehmer, unternehmerisch handeln da mit ganz bestimmten Zielsetzungen. Nicht wenige aus diesem Spektrum Unternehmenspersönlichkeiten engagieren sich sozial in verschiedenen Einrichtungen, spenden auch gerne mal größere Summen, alles willkommen, gut, ja. Aber Sie sind Mitglied im Aufsichtsrat der Lebenshilfe Heidelberg. Das ist schon nicht so, dass, was man öfters erleben kann. Die Lebenshilfe betreibt ja eine Vielzahl klassischer Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, haben wir ein Stück weit drüber gesprochen, steht aber auch für uneingeschränkte Teilhabe und Inklusion. Herr Epple, warum gerade die Lebenshilfe, was treibt Sie da an, wenn ich fragen darf, dort an verantwortlicher Stelle, Aufsichtsratsmitglied, ich habe es erwähnt, mitzumachen, dabei zu sein?
Gut, ich habe natürlich da irgendwo auch familiäre Bezüge dazu, aber letztlich treibt mich jetzt persönlich die Erkenntnis, dass ich in meinem Leben schon viel Glück gehabt habe und dass ich da irgendwo auch beschenkt worden bin, wenn man sich nur überlegt, wie wir hier jetzt gemütlich sitzen und was nicht weit von uns, jetzt zum Beispiel in der Ukraine gerade los ist, ja, wir können ja nichts dafür, dass wir jetzt gerade hier sitzen und nicht in der Ukraine. Und insofern habe ich auch einfach viel Glück gehabt und dann glaube ich, dass es ein Zeichen ist, diese Dankbarkeit auszudrücken, indem man versucht, was zurückzugeben. Und weil ich mich jetzt nun einmal mit Immobilien beschäftige und ein Stück weit auskenne, glaube ich, dass ich, wenn ich jetzt in sozialen Organisationen mitarbeite, da eben besonders wirksam sein kann, wenn es um unternehmerische oder auch um Immobilienfragen geht. Und da gab es eben bei der Lebenshilfe, als ich da gefragt wurde, einen gewissen Bedarf, sich dieser Fragen vertieft anzunehmen. Und deshalb habe ich da gerne zugesagt, einfach auch, weil ich das Gefühl gehabt habe, ich kann da in besonderer Weise wirksam sein, ja.
Würde ich da gerne nachfragen an der Stelle. Möglicherweise können Sie oder mögen Sie da gar nicht so viel zu sagen, aber trotzdem ein Versuch meinerseits. Die Reise der Lebenshilfe, Vision, Ziele, auch solche Ziele, Man ist ja schon, so kriege ich es von außen mit, schon ein bisschen noch im Konflikt. Klassische Seiten, ich habe vorhin von den Sonderwelten gesprochen, war nicht despektierlich gemeint, nur bezeichnend. Aber auf der anderen Seite, wenn man bei der Lebenshilfe, ich habe auch ein bisschen Berührungspunkte dazu, bin auch selbst einfaches Mitglied der Lebenshilfe in Heidelberg. Wenn man mal in die Literatur guckt, da gibt es ein tolles Magazin, Fachmagazin, die Teilhabe. Da gibt es das monatliche, die monatliche Lebenshilfezeitung. Es gibt ganz tolle Leute bei der Lebenshilfe in verschiedenen Einrichtungen mit einem starken Anspruch, die ihnen anvertrauten, ja, also Menschen mit Behinderung, nicht nur zu versorgen, zu begleiten, sondern ihnen mehr Selbstständigkeit zu ermöglichen. Also Selbstbestimmung spielt eine große Rolle. Und trotzdem ist die Lebenshilfe in meiner Wahrnehmung doch schon so ein bisschen, will ich sagen, hin und her gerissen, aber doch schon am, ja, am Kämpfen um die Frage, wie realisieren wir inklusive Ziele. Sehe ich das, nehme ich das richtig wahr? Wie sehen Sie das?
Ja, also das ist, da ist sicher viel in Bewegung, jetzt nicht nur bei der Lebenshilfe, sondern generell, dass man versucht, Lösungen eben weniger in solchen großen Einrichtungen zu finden, sondern dass man das versucht zu ambulantisieren. Und ich glaube, dass das in allen Fällen, wo das geht, die bessere Lösung ist. Aber es gibt eben auch Fälle, wo es nicht geht. Und
zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel ist ja der größte Bereich der Lebenshilfe jetzt in Heidelberg die Werkstatt. Mhm. Und die Menschen, die jetzt bei den heutigen Gegebenheiten eine Chance hätten, im regulären Arbeitsmarkt Fuß zu fassen und sich da dauerhaft auch dann zu befinden, das sind prozentual einfach relativ wenige. Und dann ist es wichtig, dass es für die, bei denen das nicht möglich ist, eben so etwas gibt wie die Werkstatt. Und man bemüht sich da wirklich intensiv drum, immer wieder Leute in den regulären Arbeitsmarkt zu bringen. Und es gibt dann auch so hybride Formen, dass die Lebenshilfe zum Beispiel für Unternehmen arbeitet oder auch in Unternehmen arbeitet. Aber es ist eben wichtig, dass die Menschen, die jetzt eben nicht in der Lage sind, ein ganz selbstständiges Leben zu führen oder selbstständig auch Geld zu verdienen, dass es für die eben auch Möglichkeiten gibt, sich selber als wertvoll zu empfinden und da
auch die Wertschätzung zu empfinden.
Auch die Wertschätzung zu empfinden, ja, dass sie eben produktiv sind. Und da halte ich die Lebenshilfe für eine ganz, ganz wichtige Einrichtung. Und dieses Bestreben, jetzt die Menschen unbedingt bei sich zu halten, das gibt es jetzt in Heidelberg. Ich kann nur für Heidelberg sprechen, die sind ja immer selbstständig organisiert. Gibt es in Heidelberg überhaupt nicht, sondern man ist permanent am drüber nachdenken, wie man die jeweils optimale Form findet, damit die Leute bestmöglich unterstützt werden und soweit es geht auch maximal selbstständig sind. Und es gibt ja dann auch zum Beispiel das System der offenen Hilfen, wo man aus meiner Sicht eine ganz verdienstvolle Arbeit für Einzelpersonen, aber auch für Familien leistet. Und insgesamt sind die Menschen mit der Lebenshilfe in Heidelberg viel selbstständiger, als wenn es die Lebenshilfe nicht gäbe.
Das Thema Arbeit, Herr Epple, Arbeit für Menschen und von Menschen mit Behinderung, hat sicherlich, ist vielfältig, hat viele Dimensionen. Ja. Da müsste man, wenn man da noch tiefer rein wollte, über vielleicht auch leistungsgesellschaftliche Voraussetzungen sprechen. Vielleicht auch werden die Möglichkeiten von Unternehmen, Jobs anzubieten für Menschen mit Einschränkungen, vielleicht müsste man da auch nochmal über die Ausgleichsabgabe hinaus, also diese Zahlung, die geleistet wird, wenn man einen sogenannten Pflichtplatz nicht besetzen kann. Vielleicht müsste man auch da noch ein bisschen näher rangehen. Vielleicht schaffen wir es auch in Zukunft, Ja, dass mehr als diese nur oder knapp 1% von Menschen mit Behinderung, die in Werkstätten arbeiten, doch den Sprung schaffen. Aber ich denke, das ist nochmal eine extra Diskussion wert, weil es ganz viele Implikationen gibt, die man dabei berücksichtigen muss. Aber ganz klar, ohne die Lebenshilfe hätten wir und mit den Werkstätten angeboten und anderen Angeboten hätten wir sicherlich, ja, würde einiges fehlen an Angeboten, an Möglichkeiten für Menschen mit Einschränkungen. Herr Eble, vielen Dank soweit auch zu unserem Kernthema. Ich würde Ihnen noch gern eine Schlussfrage stellen, die mit dem, was wir bislang besprochen haben, nur begrenzt im Zusammenhang steht. Ja, ich leg mal los. Herr Epple, Bundesbauminister oder doch gleich Bundeskanzler, vielleicht aber auch Vorsitzender der Lebenshilfe Deutschland, was wäre für Sie die interessanteste Aufgabe? Jetzt bringe ich Sie doch ins Nachdenken.
Ja, also ich sehe mich jetzt nicht so in der Politik. Ich nehme mal alles drei auch als politische Aufgaben,
Dankeschön,
weil ich ein Mensch bin, der mit den damit verbundenen persönlichen Angriffen und auch wie sich das alles entwickelt, nicht so gut zurechtkäme. Ja. Ich bewundere da, was die Politiker alles einstecken und dann auch wegstecken können. Ja. Das wäre nicht meine Leistung. Wenn die Frage darauf zielt, wo sollte ich sich etwas ändern?
Das wäre, verzeihen, das wäre die Frage, wenn Sie sich jetzt entschieden hätten. Ich habe ein bisschen darauf gehofft, wäre die Nachfrage gewesen. So, Sie sind es für einen Tag an der ausgesuchten Stelle. Was wäre die erste Entscheidung, die Sie als Pünktchen, Pünktchen treffen würden?
Also ich glaube, dass unser Problem in Deutschland ist, dass wir irgendwo erstarrt sind, dass wir unglaublich langsam geworden sind in Veränderungen, auch dass uns der Föderalismus in vielen Bereichen lähmt. Und ich habe jetzt heute zum Beispiel heute Morgen in der Zeitung gelesen, dass es große Probleme gibt, in den Pflegeheimen Pflegekräfte zu finden. Und der Verband hat gesagt, dass die ausländischen Pflegekräfte insofern nicht helfen, weil es tatsächlich ein Jahr dauert, bis da jemand akkreditiert ist. Ja. Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber ich könnte viele andere
Das
Beispiele
könnte
nennen.
flotter gehen,
Das
ne?
ist vollkommen wahnsinnig, wie wir mit unseren Möglichkeiten umgehen. Und ich glaube, wir bräuchten eine ganz große Zukunftsanstrengung in diesem Land, wo wir ganz viele Strukturen überdenken, sie vielleicht auch einmal für eine gewisse Zeit aussetzen. Und auch ein Bundeskanzler kann da leider an einem Tag gar nichts bewegen, sondern ich glaube, wir müssen in Deutschland dazu kommen, dass wir irgendwo gemeinsam neu über die Zukunft nachdenken, da mutiger werden, da veränderungsbereiter werden. Und es gilt für die Wirtschaft, es gilt für die Demokratie, das gilt für den Rechtsstaat, aber das gilt genauso für den sozialen Bereich.
Da haben Sie jetzt nochmal vieles angesprochen. Ich habe so überlegt, ob ich das irgendwie auf den Begriff kriege. Ich glaube, der Max Weber hat mal gesagt, Politik ist das langsame Bohren dicker Bretter. Vielleicht müssen wir ein bisschen schneller bohren und gezielter, um schneller zu ja, auch lebens- und existenzwichtigen Lösungen zu kommen.
Ich glaube, man sollte nicht mehr versuchen, den Knoten aufzudröseln, sondern man bräuchte einen Alexander,
Der ihn
der ihn
durchschlägt.
durchschlägt.
Ja. Gut, schönen Dank. Herr Epple, bevor ich zu einer Schlussbemerkung komme, natürlich auch für Sie die Möglichkeit, wir haben schon jetzt interessante, wichtige, auch sehr ernste Themen angesprochen, aber auch, glaube ich, so vom Klang her mit der nötigen Gelassenheit. Gibt es einen Gedanken, Hinweis gerade zu unserer Frage Wohnen, Einschränkungen, Behinderung, Vielfalt, den wir noch nicht so angesprochen haben, den ich noch nicht abgefragt habe, den Sie aber gerne loswerden möchten?
Ja, also ich wollte schon sagen, dass ich hier auch gerne zugesagt habe, weil ich Ihre Initiative bewundere und weil ich glaube, dass das eine Möglichkeit ist, die Beschäftigung mit dem Thema zu einem Teil des im immateriellen Sinn verstandenen Reichtum unserer Gesellschaft zu machen, dass sich Menschen wie Sie und auch Einrichtungen wie die Ihre da ganz dezentral und aus rein privater Motivation heraus dafür engagieren. Deshalb freue ich mich sehr drauf und bin gespannt, wie wir dieses gemeinsame Projekt in Ippelheim zu einem guten Ergebnis bringen.
Ja, vielen Dank für die netten Worte. Das wäre natürlich klasse, wenn wir zu einem späteren Zeitpunkt, ob jetzt in dieser oder vielleicht anderer Form, darüber resümieren können, dass es vielleicht doch schon eine Menge Arbeit war, aber es sich gelohnt hat, es sich geklappt hat, wir tatsächlich in Ippelheim diesen Leuchtturm bekommen, nicht nur ein Blinklicht, sondern ein Leuchtturm, der Vielfalt bietet, auch Vielfalt im Wohnen bietet, auch und gerade für Menschen mit Behinderung. Herzlichen Dank für das aus meiner Sicht ganz spannende und interessante Gespräch mit jeder Menge Anregungen. Herzlichen Dank nochmal, dass Sie zu uns gekommen sind. Viel Erfolg bei allen weiteren Projekten an Sie, Herr Eckle. Dankeschön.
Danke Ihnen, Herr Köhler.